Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ja, Jesus redet hier in direkter Rede, die uns überliefert ist. Und ja, ich möchte einfach auch noch ihn kurz bitten, dass er mir und euch hilft. Herr Jesus, du bist da durch deinen Geist, du hast es versprochen, das dürfen wir wissen, weil wir an dich glauben und gelernt haben, dir zu vertrauen und noch viel mehr lernen und erfahren dürfen, was es heißt, dir zu vertrauen. Darum bitte ich dich, dass wir das heute lernen, dass du mich stärkst, hier dein Wort zu sagen und nicht irgendwas anderes. Und dass du uns alle, die wir hier im Raum sind und auch alle, die zuhören, die Herzen weit aufmachst, diese Herzen, die Ohren des Herzens und diese geistlichen Ohren und Augen des Herzens. Danke dafür. Amen. Ja, ich habe den mittleren Abschnitt herausgenommen und beginne mit dem und steige auch gleich ein mit einem Text, wo auch Jesus redet, und zwar bei einem Laubhüttenfest. Und da ist er schon länger im Gespräch mit den und lehrt mit den Menschen um sich. Und hier steht in Johannes 8,12: Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, Auge und gutes Auge und Licht haben wir gelesen. Hier ist der, der uns ein Licht gibt für dieses geistliche Schauen, wie schon erwähnt. Es geht hier immer darum, bei Jesus immer wieder verwendet er Bilder, die wir uns vorstellen können, unsere Augen, das Licht, um damit geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen, um uns zu zeigen, wie das ist mit dem Reich Gottes, das er ja zu verkündigen, zu erzählen gekommen ist, zu zeigen gekommen ist. Ja, und hier steht, damit ihr nicht mehr in der Finsternis umherirren müsst. Irgendwie so. Offensichtlich geht er davon aus, dass die Finsternis der Normalzustand ist, aus dem heraus wir zu ihm kommen müssen. Und wenn wir heute sagen, reden von Augen oder einem schlechten Auge, wo dann nur Finsternis rauskommt, wenn wir eine Finsternis haben, so wie der Simon einmal vor einigen Sonntagen das als Beispiel in einer Höhle genommen hat, wo dann auch das letzte Licht ausgeschaltet wird, wo wirklich nichts mehr ist, nichts mehr zu sehen ist, dann können wir uns vielleicht ein bisschen mehr vorstellen, was hier gemeint ist. Also er ruft uns heraus, damit wir nicht mehr umherirren, weil das ist die Folge, wenn wir in der Finsternis sind. Etwas später, im gleichen, sozusagen gleichen Zeitraum, beim gleichen Gespräch, beim gleichen Anlass, Jesus hat ja hier sofort Gegner gehabt, als er das gesagt hat, er ist das Licht der Welt. Die Pharisäer haben sofort gesagt, du bist nicht glaubwürdig. Daraus ist ein Wortwechsel entstanden und nach diesem Wortwechsel lesen wir ihn ab Vers 30. Als Jesus das sagte, was da vorher alles war, glaubten viele an ihn. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, hier stoppe ich kurz, weil hier hatten auch die Zuhörer ein Problem, ein Riesenproblem. Weil dieses Freimachen, das wir heute so lesen, ja okay, freimachen, das war für die Zuhörer dort ein Freiwerden vom Sklavendienst. Also für die war Freiwerden etwas, wo sie sofort eine Unterstellung drinnen gesehen haben und sofort geantwortet haben, Moment, Jesus, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie, wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Also unerhört, wie kann er das sagen? Jesus weiß natürlich genau, worauf er hinaus will und sagt, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und weil wir im dritten Abschnitt dieses Dienen haben, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dann haben wir hier ein Dienstverhältnis, das keiner freiwillig aussuchen würde, aber in dem wir alle drinnen sind. In Römer 3, da führt Paulus länger aus, wie das so ist mit der Sünde und mit dem Gefangensein da drinnen. Aber dort können wir lesen, ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Wir alle hier. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Also, das heißt, unser Zustand von der Geburt an ist Finsternis. Vollkommene Finsternis, aus der wir überhaupt nicht heraus können, weil wir keine Ahnung haben, was das Licht ist. Geht gar nicht. Und wir brauchen dazu den, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Und der uns hineinruft in eine Nachfolge. Und der uns sagt, dass wir seine Jünger werden können und sollen, um nicht mehr in der Finsternis umherzuirren. Aber wie kommen wir jetzt raus? Wir, die wir an Jesus glauben, haben bereits von diesem Herrn, von Jesus, von diesem Licht der Welt gehört und wir haben geglaubt. Ich nehme an, die meisten hier oder alle hier, auch die, die zusehen, wer es noch nicht erfahren hat, was dieses Licht bewirkt, was Jesus bewirkt an unseren Herzen, nämlich aus vollkommener Finsternis herausführen zu können, für den habe ich jetzt und auch für uns alle einfach auch zur Erinnerung und zur Verdeutlichung diesen Abschnitt aus Johannes 3,16, den ich so übertitle, Gottes Liebesbeweis, weil als solche, die wir in der Finsternis sind, haben wir keinen Grund, haben wir keine Chance. Als Rebellen gegen Gott, wir wollen von ihm ja dort gar nichts wissen und wir können auch gar nichts von ihm wissen. Aber er will uns in eine Beziehung hineinholen. Und ich habe hier nicht nur den viel, ich glaube, sehr weithin bekannten Vers 16, sondern ich gehe bis zum Vers 21 und lese das einmal vor. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also der Glaube ist hier eine zentrale Sache, die einen Wendepunkt ausmacht. Und Jesus ist das Ziel dieses Glaubens. Und weiter, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Also wir haben hier Gerichtshandeln. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Das heißt, hier ist die Chance, aus der völligen Finsternis herauszukommen. Und ein Auge, das vollkommene Finsternis anschaut, sieht natürlich nichts weiter als Finsternis. Und Jesus kann diese Augen heilen, kann sie gut machen und dafür sorgen, dass wir in eine völlig neue Welt hineintreten, nämlich in eine, wo es hell wird. Aber das ist, wie gesagt, für den Menschen, der Gott nicht kennt, ursprünglich völlig fremd. Umso wichtiger ist es, dass wir davon reden, dass wir es erzählen, dass wir als von Gott Beauftragte das weitersagen. Und hier haben wir auch im letzten Satz, im Vers 21, wer sich jedoch nach dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Glauben heißt ins Licht treten. Das heißt, wir sind aufgefordert, einen Schritt zu tun. Es sind viele Schritte und die dauern ein Leben lang. Das kann ich euch jetzt schon sagen und ihr habt das sicher auch schon erlebt bis heute. Aber das Entscheidende ist, aus dieser Finsternis heraus ins Licht kann uns nur Gott bringen. Aber im Licht dann mehr und mehr zu erkennen, uns selbst zu erkennen, Gott zu erkennen, wie er ist, da haben wir einen ganz großen Anteil dran. Aber zu dem komme ich noch. Und das mit dem spannenden Gerichtshandeln, wenn wir uns, so vollzieht sich das Gericht, steht hier, wie geht das? Wenn Menschen die Finsternis auch weiterhin mehr lieben als das Licht hassen, wie es hier steht, dann sind sie schon gerichtet, dann richten sie sich dadurch selbst, weil sie das Angebot Gottes nicht annehmen, das Rettungsangebot, das Jesus uns anbietet, von dem wir heute schon gesungen haben, von dem wir wissen, dass er sein Leben am Kreuz gelassen hat, damit die Schuld, die wir als Sünder, als unter der Herrschaft der Sünde lebend, auf uns geladen haben und die uns von Gott völlig trennt, damit er diese Schuld bezahlt und wir zu ihm können und Gerechtigkeit uns geschenkt wird, nämlich Jesu Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit. Nur so können wir zum Vater, können wir ihn Vater nennen, weil er uns, die wir an ihn glauben, zu seinen Kindern macht. Ich habe es versucht, auch in ein paar plakativen, kurzen Sätzen aufzuschreiben. Und der dritte Teil, dieses Bleiben in seinem Wort, das ich früher bei der einen Folie ein bisschen übersprungen habe, darauf gehen wir jetzt noch näher ein. Aber wir sollen freigemacht werden. Jesus macht das, wenn wir, ich werde trotzdem dahin zurückschalten, hier. Hier drinnen. Also, was sagt Jesus? Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Wem sagt er das? Die, die an ihn glauben. Uns. Und die Folge aus diesem Bleiben in seinem Wort ist, dass wir seine Jünger sind, ja, aber wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das, womit die sofort ein Problem hatten. Weil jemand, der aus der vollkommenen Finsternis kommt, natürlich vollkommen durchdrängt und geprägt ist von dieser Finsternis. Und wenn Gott uns an diese neue Schöpfung hineingibt, all jenen, die an ihn glauben, die ihm, die Jesus vertrauen, dann haben wir nach wie vor dieses Wesen an uns. Und genau die Änderung, diese Verwandlung dieses Wesens, um die muss es gehen, dieses finsternisgewöhnten Lebens. Und die brauchen wir. Wir müssen frei werden. Auch wir, die wir an ihn glauben, auch wenn wir vom Status her schon, wie es dann in der Stelle heißt, auf die ich dann weitergehe, entschuldigt, dass ich euch da ein bisschen verwirre mit diesem Schalten, wo er hier dann sagt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Wir haben hier die Freiheit, zu der wir frei gemacht wurden und wo wir unser Leben lang immer wieder auch frei gemacht werden, wenn wir in seinem Wort bleiben, an ihm dranbleiben, aufs Licht hinschauen. Und wir haben hier diese selbstsüchtige Natur, die immer wieder versucht, uns davon zu überzeugen, dass das doch das Bessere ist. Und dann das Gegenteil, sondern dient einander in Liebe. Und jetzt sind wir wieder beim Dienen, zu dem wir plötzlich in irgendeiner Form doch möglich, also fähig sind, wenn wir an Jesus glauben, und zwar in Liebe. Und das ist aber etwas, das jemand, der aus der Finsternis kommt, zwar kennt, weil Begriffe für Liebe gibt es viele, aber die Liebe, die hier gemeint ist, ist die, mit der Gott uns liebt. Und das ist eine Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, indem er als herrlicher Gott in die Welt kommt, Diener wird von uns. Sich so weit erniedrigt, dass er sich sogar als Unschuldiger von Schuldigen umbringen lässt. Und aus diesem Dienst von Jesus ist überhaupt unsere Rettung heraus möglich geworden. Und uns ruft er auf, auch so zu dienen, in Liebe. Und die Frage für jemanden, der aus der Finsternis kommt, ist natürlich, woher soll ich diese Liebe nehmen, wenn ich sie nicht kenne von dort? Um dann in einer Freiheit, die mir vielleicht noch nicht ganz so vertraut ist, zu dienen. Gott und den Menschen, dem Nächsten. Ja, dazu gehe ich auf ein anderes Bild, das Jesus verwendet, wo er dann ebenfalls in Johannes 15, einen Weinstock hernimmt. Kennen wir, besonders in der Südsteiermark. Weinstock, Reben und dran die Früchte, die jetzt wunderbar sind. Also wirklich schon gut sichtbar oder vielleicht sogar schon geerntet werden, je nachdem. Aber da ist er verwendet das Bild wie folgt. Er sagt, das steht jetzt nicht hier, aber ich lese dann gleich weiter, der Weinstock ist er selber, Jesus. Der Vater, der himmlische Vater, sein Vater, ist der Weingärtner, der darauf schaut, dass da was wird, nämlich Frucht. Und wir sind die Reben, die wir durch sein Gnadenwirken hinein gepflanzt worden sind und werden, wer immer dann sich zu Jesus bekennt, um dort mit ihm in einer klar, vom Bild her völlig klaren Verbindung Frucht zu bringen. Ja, und was ist dazu notwendig, um Frucht zu bringen? Hier steht, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen die Kraft, wir brauchen das Wort, wir brauchen das Licht, wir brauchen das ganze Wirken Gottes, damit bei uns Frucht wird, weil, wie wir wissen, wachsen hat noch keiner geschafft, was wir machen können als Menschen. Geht nicht. Ob das jetzt in der Natur ist oder in unserem Herzen Frucht, es ist allein Gottes Sache. Und deswegen brauchen wir dieses Verbundensein mit ihm. Und das Verbundensein mit ihm ist nicht ein statisches, ja, wird schon sein, sondern ist ein tägliches Hinschauen auf Jesus mit einem guten Auge als Licht, einem Hinschauen auf sein Wort, das die Wahrheit ist, wie wir eingangs gehört haben von Tommy aus Johannes 14, Vers 6, glaube ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also er selber ist die Wahrheit auch. Es geht ganz zentral um Jesus. Und in seinem Wort hören wir, lesen wir genau von ihm und genau das brauchen wir. Und wir brauchen es auch einander gesagt. Wir brauchen es ja so dringend wie die Nahrung, die Gott wachsen lässt, brauchen wir sein Wort als geistliche Nahrung, damit diese Frucht im Herzen wachsen kann. Ja, die Frage ist, welche Frucht meint Gott? Was sind jetzt solche Früchte, die da in uns wachsen und die offensichtlich vorher nicht da waren, weil wir in der Finsternis waren und dort das Licht keine Auswirkung hatte? In Epheser 5, 8, 9 ist noch einmal dieser Übergang nachzuvollziehen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Durch den Glauben, sage ich jetzt dazu. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Okay, und genauer, etwas für uns, wie wir es immer gern haben wollen. In Galater 5 gibt es diese Aufzählung von Frucht des Geistes, also des Geistes Gottes, die Frucht, die Gott wirkt in uns. Und das ist übrigens eine Aufzählung, die folgt unmittelbar nach einer Aufzählung von all dem, was in der Finsternis an Frucht alles hervorkommt. Es lohnt sich, denke ich, das auch immer wieder nachzulesen. Also die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Der ist ins Licht getreten, der hat begonnen und erfährt immer mehr, dass es eigentlich darum geht, die Finsternis, die Sünde zu hassen und nicht das Licht, sondern im Gegenteil, das Licht zu lieben und immer mehr lieben zu lernen und daraus selber verwandelt zu werden in das Wesen, das Gott selber, das Jesus uns durch sein Leben gezeigt hat und das wir auch nachlesen können. Ja. Ich habe ja bewusst den Begriff der Kinder hineingenommen, weil das ja, wie schon erwähnt, etwas ist, das Gott wirkt. Er will ja mit uns Beziehung und er will die so intim wie Kinder zu ihrem Vater. Und deswegen ist er auch so, er bittet uns, ja, möglichst viel Frucht zukommen zu lassen. Und dazu, wie es im Vers 2, glaube ich, von Johannes 15 heißt, reinigt er, er schneidet zurück. Das tut weh, okay, aber wir wissen, wir brauchen diese Reinigung oder auch diese Befreiung, dieses Freiwerden von vorhin. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist hier die Zielsetzung zum einen, die Verheißung. Wenn wir aus dieser Vertrauenssituation mit Gott heraus bitten, wenn wir nach seinem Herzen und Willen bitten, ja, dann dürfen wir diese Zusage genauso als Wahrheit nehmen wie alles andere, was wir in seinem Wort überliefert haben. Und der Vater wird verherrlicht. Das ist das Ziel dieser ganzen Rettungsaktion, dass damit einfach diese wunderbare, herrliche, neue Perspektive, die in Ewigkeit Gültigkeit hat, in unserem Herzen irgendwie ein bisschen mehr Platz greift. Es ist sowieso mühsam genug, aber eben nur die Macht des Wortes Gottes kann das, der mit seinem Wort die Welt gegründet hat, der als Schöpfer gesprochen hat und es ist geworden. Und so wird er auch mit unseren Herzen fertig. An uns liegt es, ihm zu vertrauen und auf ihn hinzuschauen. Ja. Und wenn er uns zu Kindern macht, dann macht er uns auch, dann sind wir ja Geschwister untereinander. Und ja, darum geht's. Ausgerüstet mit diesen Früchten, unseren Alltag miteinander zu gestalten, weil darin ist der Vater, ja, es ehrt ihn. Wir ehren ihn damit, er freut sich und er tut an uns noch mehr und noch mehr und wirkt an uns noch mehr, dass wir uns freuen können über ihn. Und unser Vater belohnt diese Treue. Wir haben in unserem Eingangstext Reichtümer, die wir hier sammeln könnten und nicht sammeln sollen, weil sie nicht sehr dauerhaft sind. Und wir haben auf der anderen Seite Reichtümer, die wir im Himmel sammeln können oder Schätze, wie es in anderen Übersetzungen heißt, die mir fast ein bisschen lieber ist, der Begriff Schätze. Und wo jeder von uns so seinen Schatz hat. Und diese Früchte, die sind es, die uns überhaupt erst befähigen, mehr und mehr aus Liebe zum Vater zu tun, Dinge, die er belohnt. Wenn ich jetzt an einen Lohn denke, der unmittelbar vor dieser Stelle steht, also wo wir letzten Sonntag gehört haben, da ging es ja um das Fasten und in Vers, also von Matthäus 6 natürlich, im Vers 18, 17 fange ich an, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest, im Gegensatz zu mach dich gleich, zeig dich so, dass du als Fastender ja, wahrgenommen wirst und du so als so frommer Mann giltst und dir selber sozusagen für deinen Stolz einen Lohn erarbeiten willst. Und hier, nein, sollst du nicht, sondern damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Auch im zwei Abschnitte vorher ist es so, beim Almosen geben. In all den Dingen werden wir dann belohnt, wenn wir nicht unsere selbstsüchtige Natur als Entscheidungsträger haben oder als der bestimmt, sondern wenn wir auf unseren Herrn hinschauen, auf das Licht, das Wort, sein Wort wirklich, ja, wie soll ich sagen, was kann man mit einem Wort? Man kann es lesen, man kann es studieren, aber das Wort ist ja auch Jesus selber. Und damit ist er eine Person, die wir in einer Beziehung erleben können. Und das können wir nur natürlich, wenn wir nicht in unserem Alltagstrott allein gefangen sind, sondern wenn wir immer wieder auch uns daran erinnern, dass unser Herr es ist, durch den wir überhaupt erst die Zuversicht auf die Ewigkeit haben und leben. Stellvertretend für die Fülle von Lohn, die wir zugesagt bekommen, an vielen Stellen in der Schrift, habe ich hier nur aus Kolosser 3,24 einen kleinen Teil herausgenommen. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, darum dient ihm Christus, dem Herrn. Aber Alles das ist eine Sache der Motivation. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn ich vom Alltag müde bin und da soll ich, ja, ich weiß schon, das Wort wäre jetzt gut, wenn ich ein bisschen mehr hineinschauen würde, aber woher nehme ich es? Und wir haben ja auch den Text gehabt, denn wo dein Schatz ist oder Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und da haben wir im Psalm 119 einen, der eine ganz wichtige Erkenntnis gehabt hat und die auch in ihre geschrieben hat. Herr, du selbst bist mein kostbarer Schatz. Ich habe versprochen, deine Worte zu befolgen. Wenn wir Jesus immer mehr anschauen, werden wir immer mehr erleben, dass der eigentliche Schatz, was sind heutige Worte, ultimative Schatz, er selber ist. Wir können uns hier nur Schätze vorstellen, aber wir können den eigentlichen Schatz erleben, das ist Jesus selber. Und das ist der Grund, warum wir keine irdischen Reichtümer sammeln sollen. Warum? Ich habe einfach versucht, die Dinge noch ein bisschen plakativ zusammenzufassen. Weil wir durch und zur Liebe befreit sind, dem größten Schatz des Universums dienen zu können, dem Schöpfer aller Schätze, aller irdischen Schätze, aber auch aller himmlischen Schätze. Er ist der ultimative Schatz. Ja, lass euch das jetzt einfach lesen. Wichtig ist, unser Herz, gerade auch von Menschen, die noch in der Finsternis sind, hat ein Sehnen nach etwas, das es dort nicht findet, in der Finsternis. Eben, die Sehnsucht nach diesem Schatz, den er aber noch nicht kennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass das klar ausgesprochen ist. Es gibt für alle, die in der Finsternis sind, eine völlige Erfüllung für diese Sehnen, die Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Und deshalb können wir zuerst nach Gottes Reich trachten. Und womit wir ihm dienen können, diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Und das ist nur eine Art Zusammenfassung. Aber es ist so wichtig, dass wir es immer und immer wieder hören und zu Herzen nehmen. Schau aus dem Glauben an Jesus Christus mit gutem Auge. Schau ihn an mit gutem Auge, das Licht des Lebens. Und bestärke. Studiere. Kümmere dich. Alles das sind Dinge, für die wir Lohn bekommen. Und dieser Lohn, der wird im Himmel für uns zu Reichtümern, der gesammelt wird. So meine vereinfachte Sicht. Und dieser Lohn wird uns zugutekommen, wenn wir in Ewigkeit beim Herrn sein werden. Und als Abschluss habe ich noch eine Aussage, einfach so als offenes Ende, weil es ja weitergeht mit dem Bleiben im Herrn. Aus Lukas 6 habe ich die Stelle in, glaube 38, aber vorher in 6,27 sagt Jesus, aber euch, die ihr zu mir gehört, sage ich. Und dann sagt er eine ganze Reihe von Dingen, die man in der Bergpredigt, in dem, was wir schon gehört haben in den letzten Sonntagen, alles schon, uns schon bekannt ist. Und als, für mich jetzt einmal, für heute Zusammenfassung, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Im Blick jetzt auf Lohn, auf Reichtum. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. So viel auch zum der letzte Satz, zum Bleiben in ihm und was das alles an Schätzen, an Reichtümern im Himmel noch bringen wird. Ich will noch beten mit uns. Herr Jesus, du bist, auf den wir schauen, du bist, den wir noch viel mehr brauchen, als wir es begreifen, aber du befreist uns immer mehr dazu. Du, der du das Licht bist, der du der Weg zum Vater bist, die Wahrheit bist, unser Leben, unser ewiges Leben bist. Ich danke dir so und ich bitte dich aber auch jetzt wieder, dass du uns allen hier und allen Zuhörern dieses Licht ins Herz hineinschenkst, dass ja, wir alle erleben und uns freuen können in dieser Verbundenheit mit dir. Amen. Ja, und uns lade ich ein, gleich anzuschließen, dass wir beten, dass wir dem Herrn danken für dieses Geschenk, für diesen Schatz, für diese Reichtümer, die er uns schenken will, noch viel mehr uns schon geschenkt hat. Es ist jetzt Zeit, laut oder leise zu beten. Wer laut betet, und der bitte setzt die Maske auf. Der Tommy hat sie eingangs schon gesagt. Und der Tommy, unser Musikteam, wird dann abschließen.